Manche Geschichten enden mit einer Antwort, andere hinterlassen Fragen. Doch hinter jedem historischen Fall verbirgt sich noch eine zweite Geschichte. Die Geschichte seiner Zeit, der Ermittlung und unserer eigenen Faszination für das Ungeklärte. Warum lassen uns manche Verbrechen nicht los? Wie entstehen Gerüchte und Legenden? Und was geschieht, wenn Vermutungen irgendwann wie Tatsachen klingen? In Hinter der Geschichte verlassen wir für einen Moment den eigentlichen Tatort. Wir betrachten die Zusammenhänge, ordnen Begriffe ein und fragen, was solche Fälle mit uns und unserer Gesellschaft machen. Ruhig, respektvoll und ohne aus einer Vermutung eine Gewissheit zu machen. Hi, ich bin Susanne und das ist Hinter der Geschichte, ein Format von Was bleibt. Im letzten großen Fall haben wir ja über Czesław Kukuczka und den Tränenpalast gesprochen und wie dieser auf, ich sag mal, mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist und was sich dahinter eigentlich verbirgt. Darüber haben wir ja nur so ein Stückchen weit, habe ich euch davon berichtet. Aber ich glaube, da gibt's noch so viel mehr, also gerade so Staatssicherheit der DDR. Das ist ein riesiges Thema. Ich glaube, da kann man eine ganze Staffel voll machen. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, ich greife das Thema heute aber auf und schau mal, was ich für euch so gefunden habe oder auch für mich selber einfach, weil man ist ja nicht in jedem Detail so drin. Dort gibt es natürlich das ein oder andere zu berichten. Dinge, die ja so ein bisschen im Verborgenen sind und man gar nicht so viel darüber spricht, würde ich mal meinen. Ich habe euch ja erzählt, wie das damals für mich gewesen ist, gerade so zur Wendezeit. Also ich muss dazu sagen, meine Eltern, die haben offiziell einen Ausreiseantrag gestellt, so hieß das damals. Und wir sind dann tatsächlich in den Westen gefahren. Das war aber alles im Zuge dessen, dass es in der DDR schon tatsächlich gewackelt hat und die Grenze so, nennen wir es mal, halb offen war. Also von daher war das nicht ganz so problematisch wie für die Leute, die halt wirklich fliehen wollten. Also wie gesagt, meine Eltern haben den Ausreiseantrag gestellt. Im Vorfeld war das natürlich sehr problematisch. Also wie gesagt, wir hatten schon das ein oder andere Mal Besuch von der Stasi. Ich als Kind habe das natürlich gar nicht so wahrgenommen, aber man hat natürlich diese Stimmung einfach mitbekommen. Also meine Eltern waren super angespannt. Natürlich schwang da auch die Angst mit, weil das sind so viele Fälle, wo, ich sag mal, Flüchtlinge in Anführungszeichen dann inhaftiert wurden und so weiter und so fort. Und na klar, ist es bei meinen Eltern nicht anders gewesen. Zumal ja, also wir waren halt drei Kinder, die mussten dann alle mit. Wir hatten ein großes Haus und Tiere, so eine Art, ich sag mal, Bauernhof. Das war dann schon wirklich ein Stückchen weit schwierig. Was da genau gesprochen worden ist, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich war nicht mit dabei und meine Eltern haben mir das tatsächlich auch so nicht erzählt. Das lag vielleicht auch daran, dass man noch zu jung war, um das wirklich verstehen zu können oder begreifen zu können. Aber ich weiß, dass das wirklich eine super herausfordernde Situation für die gesamte Familie war. Und letztendlich wurde unsere Ausreise dann genehmigt. Besser gesagt, das hieß dann, also ihr müsst sofort die Deutsche Demokratische Republik verlassen. Wenn ihr das nicht innerhalb von 24 Stunden tut, habt ihr keinen, also euer Pass ist nicht mehr gültig und so weiter und so fort. Und da mussten wir von einem Tag auf den anderen tatsächlich über die Grenze fahren. Also man ist so aufgewachsen und man hat das tatsächlich auch alles so miterlebt. Das haben wir dann natürlich auch gemacht. Ich kann mich daran erinnern, mein Onkel ist gefahren mit seinem Trabi. Sind wir über die Grenze und am Grenzübergang, natürlich wurden wir kontrolliert, sagte mein Onkel dann noch so, ich schaffe die jetzt einfach nur rüber, ich komme gleich zurück. Und die haben ihn nur ausgelacht, weil das hat ja keiner geglaubt. Alle haben gedacht, okay, wenn du jetzt rübergehst in den Westen, dann bleibst du auch dort. Tatsächlich, mein Onkel ist zurückgefahren und hat uns dort gelassen und wir waren dann in einem, ja, also tatsächlich Flüchtlingslager nennt man das. So wie man das heute kennt von Menschen, die aus aller Welt kommen und hier Zuflucht suchen, so war das damals auch von Ost nach West. Und so ist unser Leben dort gestartet. Als Kind, wie gesagt, riesiges Abenteuer, aber ich glaube als Erwachsener oder gerade als meine Eltern, die Verantwortung dafür tragen mussten, gar nicht ganz so einfach. Aber ich nehme für mich einfach mit, dass ich zumindest mir so ein bisschen vorstellen kann, wie das damals gewesen ist, anstatt nur zu lesen. Also ich glaube, das macht auch was einfach für das Leben. Aber tatsächlich muss man ja auch dazu sagen, also wie wir das auch schon in dem Fall von Kukuschka gehört haben, die Staatssicherheit war nicht unbedingt ein Organ, was die Wahrheit so nach außen hat dringen lassen irgendwie, ne? Also das war schon alles ein bisschen sehr, ja, geheimnisvoll, und man hat halt das daraus gemacht, wie es nach draußen aussehen sollte und nicht, wie es tatsächlich war. Das haben wir in dem Fall mitgekriegt, und ich denke, das wird auch ganz genauso stattgefunden haben. Also das ist halt tatsächlich so, dass Angehörige damals dann keine wahrheitsgemäßen Informationen erhalten haben. Das haben wir gerade auch bei Kukuschka gehört. Ich meine, wann wurden denn seine Familie erstmal irgendwie, ja, benachrichtigt, dass er gestorben ist oder dass er erschossen worden ist? Das hat ja super lang gedauert, aber ist ja der Zeit einfach geschuldet. Ja, die Trauer selbst wurde auch überwacht und teilweise auch behindert und auch dokumentiert. Auch das haben wir gehört. Die Todesumstände wurden verschleiert. Ja, auch dort, wo man gesagt hat, er hat eine Waffe gehabt und so weiter und so fort. Und das ist gar nicht ganz, also es ist einfach nicht bestätigt worden. Und das ist schon ein bisschen, ja, also ich finde das sehr schwierig, wenn man dann doch so weit an der Wahrheit vorbeigeht. Ja, also Familien erfuhren manches erst wirklich nach der Öffnung der Stasi-Akten, und die Opfer verschwanden hinter bürokratischen Formulierungen. Also dort wirklich durchzusehen, selbst wenn man die Akten einsehen konnte, weil dort teilweise ja auch Sachen weggelassen worden sind oder umformuliert wurden, ist es schon äußerst schwierig. Also deshalb ist das so eine Sache. Ich glaube, dass dem einen oder anderen hilft, das immer in diese Akten reinzuschauen. Ich glaube, ich hätte auch ganz gerne in die Akte meiner Eltern geschaut, habe das bis dato aber nie gemacht. Wäre, glaube ich, mal eine interessante Sache. So, und dann kommt es natürlich dazu, dass, so wie wir das schon gehört haben, halt Angehörige häufig verspätet oder unvollständig oder bewusst falsch informiert worden sind. Teilweise erfuhren sie lediglich, dass die betreffende Person verstorben war, aber auch nicht warum. Auch das haben wir im Fall von Kukuschka gehört. Der genaue Ort, der Zeitpunkt, der Ablauf des Todes wurden einfach verschwiegen. Und die staatliche Gewalt wurde hinter Begriffen wie, ja, Unfall, Grenzzwischenfall oder Vorkommnis verborgen. Also man hat das schon mit Worten einfach umschrieben, was anderes draus gemacht. Eine wahrheitsgemäße Darstellung hätte ja Fragen nach dem Schusswaffengebrauch den beteiligten Personen unter staatlichen Verantwortung ausgelöst. Also hat man das dann vielleicht lieber gelassen? Die DDR wollte natürlich verhindern, dass Angehörige Widersprüche entdecken, Zeugen suchten und sich öffentlich äußerten. Also alles wirklich unter dem Deckmäntelchen der Verschwiegenheit. Und je weniger der Familie wusste, desto schwieriger war es dann für sie, die offizielle Darstellung in Frage zu stellen. Die mangelnden Informationen waren deshalb häufig ein bewusst eingesetztes Mittel der staatlichen Kontrolle. Also man sieht, es war schon eine wirklich, wirklich schwierige Zeit. So, nach dem Tod, wie schon gesagt, gerieten häufig auch die Angehörigen unter Beobachtung der Staatssicherheit. Die Stasi wollte wissen, ob die Familie den offiziellen Angaben glaubte oder ob sich da Zweifel äußerten. Beerdigungen und Trauerfeiern konnten überwacht werden. Es wurde registriert, wer an der Beerdigung teilnahm und worüber auch gesprochen worden ist. Also Privatsphäre gab es da anscheinend nicht. Und Kontakte zu Kirchen, westlichen Journalisten, diplomatischen Stellen oder Verwandten in der Bundesrepublik galten als besonders verdächtig. Also wenn du wirklich, ich sag mal, Familie im Westen hattest und zu denen auch einen Kontakt gepflegt hast, dann warst du auf jeden Fall auf irgendeiner Liste drauf. Das wiederum kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil wir hatten damals natürlich Verwandte im Westen, und wir wussten, dass, oder meine Eltern vielmehr wussten einfach, dass sie überwacht wurden. Das war ganz offensichtlich. Wie gesagt, als Kind ist es immer noch ein bisschen was anderes, weil man das nicht ganz so fassen kann. Aber ich glaube, für die Erwachsenen war das schon eine sehr, sehr bedrückende Zeit. So, dann muss man sagen, also öffentliche Todesanzeigen und größere Gedenkveranstaltungen konnten verhindert werden. Eine schnelle Einäscherung erschwert es den Angehörigen, mögliche Verletzungen zu erkennen oder untersuchen zu lassen oder halt in Frage zu stellen. Sieht man auch bei Kukuschka, der wurde ja auch eingeäschert, damit das alles schön unter dem Deckmäntelchen bleibt. Also der Staat fürchtete sich regelrecht, dass aus privater Trauer öffentlicher Protest werden könnte. Also da war auch ein Stückchen weit Angst damit verbunden, weil wenn man was in Frage stellt, dann schließen sich vielleicht mehrere Menschen zusammen und begehren auf einfach, weil sie das so nicht haben wollen. Es gab ja auch zu DDR-Zeiten genug Leute, die damit nicht einverstanden waren, so wie es gelaufen ist. Und dann natürlich so als großes Thema die Verschleierung um den Tod selbst. Das haben wir auch bei Kukuschka gesehen. Da wurden ja auch, ich sag mal, verschiedene Versionen irgendwie getätigt, wie es dann abgelaufen ist. Aber die Wahrheit gab es dann nicht wirklich. Ja, also halt einfach Staatssicherheit, Grenztruppen, Polizei, Justiz und medizinische Einrichtungen konnten daran beteiligt sein. Also das war dann nicht nur eine einzelne Person, sondern wirklich eine ganze Gruppe. Berichte wurden geheim gehalten und als Verschlusssache eingestuft und Beteiligte wurden einfach zum Schweigen verpflichtet. Aussagen und offizielle Darstellungen konnten untereinander abgestimmt werden. Die staatliche Gewalt verschwand hinter sachlich klingenden Formulierungen. Auch das haben wir schon gehört. Also Angehörige durften den Leichnam teilweise nicht oder nur eingeschränkt sehen. Eine schnelle Einäscherung, wie schon erwähnt, konnte mögliche Beweise vernichten. Und unabhängige Untersuchungen, ja, waren so gut wie gar nicht möglich, wenn staatliche Stellen selbst in den Fall verwickelt waren. Also du musstest dann einfach das nehmen, was sie dir gegeben haben als Erklärung. Die Verschleierung sollte beteiligte Mitarbeiter und Vorgesetzten schützen. Also so hieß es zumindest. Sie sollten außerdem verhindern, dass westliche Medien von dem Todesfall erfuhren, weil westliche Medien haben einfach offener berichtet, als es in der DDR jemals möglich gewesen war. Also dort hat man auch ganz genau überlegt, was geht in die Presse und was geht halt nicht in die Presse. Genauso wie man wahrscheinlich schon davon gehört hat, in der DDR gab es keine Verbrechen, was tatsächlich nicht so ist, aber man hat es bewusst nicht durch die Presse laufen lassen. Ein staatlich verursachter Tod durfte nicht als solcher öffentlich sichtbar werden. Also man hat den Staat um jeden Preis beschützt. Und da, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, nach dem Ende der DDR konnten Angehörige unter bestimmten Voraussetzungen Einsicht in die Stasi-Unterlagen beantragen. Tja, für manche Familien begann dadurch erst Jahrzehnte später die eigentliche Aufklärung. In den Akten fanden sich interne Berichte, Beobachtungsprotokolle und dienstliche Anweisungen. Ja, teilweise erfuhren sie dadurch erstmals, welche staatlichen Stellen beteiligt gewesen waren. Die Dokumente zeigten die Behörden oder zeigten, dass die Behörden oft mehr wussten, als den Familien halt mitgeteilt worden ist. Aus den Unterlagen konnte hervorgehen, welche Darstellung gegenüber den Angehörigen verwendet werden sollte. Also dort wurde wirklich klar, dass man bewusst belogen wurde. Und manche Familien erfuhren dann erst durch die Akten, dass sie nach dem Todesfall weiterhin überwacht worden waren. Also auch ein bisschen beängstigend, wenn man überlegt, okay, man hat dann immer so einen Schatten hinter sich gehabt, ne? Widersprüchliche Aussagen und ungewöhnliche Abläufe konnten im Nachhinein verständlicher werden. Die Akten lieferten jedoch nicht immer eine vollständige Wahrheit. Auch das habe ich schon erwähnt. Manchmal wurde dort ja auch bewusst Informationen reingeschrieben, damit es halt einfach eine bessere Außendarstellung hat. Auch interne Berichte konnten Fehler oder, wie gesagt, bewusste Falschdarstellungen enthalten. Und viele Angehörige waren war die Akteneinsicht gleichzeitig aufklärend, aber auch sehr, sehr belastend. Sie erfuhren nicht mehr über den Tod, sondern auch, dass sie über Jahre oder Jahrzehnte getäuscht worden waren oder halt auch überwacht. Und ich glaube, das macht schon was mit den Menschen. Ja, und dann kam es natürlich nicht selten vor, dass Opfer tatsächlich hinter bürokratischen Formulierungen verschwanden. Also das heißt dann, die Behörden verwendeten bewusst eine sachlich und unpersönliche Sprache. Menschen wurden als Person, Grenzverletzer, Republikflüchtiger, Täter oder das Ganze als Vorgang bezeichnet. Ein Fluchtversuch konnte als Grenzprovokation beschrieben werden. Staatliche Überwachung wurde als operative Bearbeitung bezeichnet. Das muss man sich echt mal vorstellen, ne? Gewalt und Tod erschienen lediglich als Vorkommnis oder besonderes Ereignis. Tja, diese Begriffe nahmen den Opfern ihre Persönlichkeit und ihre individuelle Geschichte. Und das ist halt natürlich, also man hat es einfach runtergespielt, das Ganze. Und das ist schon, also wenn man das heute liest, hört oder wie auch immer, sehr, also man ist einfach schockiert oder ich bin schockiert, wenn ich das höre und lese. Ja, und das bedeutete dann halt auch weiterhin, also die Betroffenen erschienen dadurch nicht als Menschen, sondern halt als Sicherheitsproblem. Das macht es dann vielleicht einfacher oder zumindest sah man das damals so. Gleichzeitig wurde die Verantwortung sprachlich verschoben und nicht als Schusswaffengebrauch erschien das Problem, sondern der Fluchtversuch des Opfers. Also, dass da jemand geschossen hat, das rückte dann einfach in den Hintergrund, weil wir haben ja dort einen Republikflüchtigen. Also nicht missverstehen, das ist immer gespickt mit ein bisschen Ironie irgendwie, weil man es einfach gar nicht fassen kann. Die bürokratische Sprache schuf Distanz für die beteiligten Mitarbeiter und die Täuschung konnte als Informationsregelung und Überwachung als Sicherheitsmaßnahme dargestellt werden. Also man fand für alles eine Entschuldigung oder irgendwas, was es nicht so schlimm machen würde. Menschliches Leid verschwand hinter scheinbar neutralen Verwaltungsbegriffen und durch die spätere Aufarbeitung erhielten dann viele Opfer ihren Namen und Geschichten zurück, also erst nachdem die DDR zusammengebrochen ist. Vorher tatsächlich nicht. Und dann habe ich mir mal gedacht, okay, wie ist denn eigentlich so eine Stasi-Akte aufgebaut worden? Weil, also ich habe dafür keine Vorstellung. Ich habe das tatsächlich mir noch nicht angeschaut. Ich denke mal, aber viele haben das im Nachhinein gemacht. Aber für die, die auch genauso wenig darüber wissen wie ich, dachte ich mir, ich schaue mir das mal an, wie das so ja, aufgebaut ist. Und ja, es gab dann halt nicht die eine typische Stasi-Akte. Aufbau und Inhalt hingen dann davon ab, warum sich das MFS mit einer Person beschäftigte. So entscheidend war, ob jemand überwacht wurde, als möglicher Gegner galt, als inoffizieller Mitarbeiter geführt wurde, überprüft oder angeworben werden sollte, in einem Fluchtversuch oder einem anderen Vorgang verwickelt war. Also es gab da schon die ein oder andere ja, Unterschied. Häufige Vorgangsakten waren dann beispielsweise der operative Vorgang OV zur langfristigen Bearbeitung und vermeintlich auch tatsächlicher Gegner. Die operative Personenkontrolle OPK zur Überwachung einer Person. Der IM-Vorgang zu einem inoffiziellen Mitarbeiter. Die Untersuchungsakte im Zusammenhang mit einem Ermittlungs- oder Strafverfahren. Verschiedene Beobachtungs-, Sicherheits- und Kontrollvorgänge. Tja, eine umfangreiche Akte konnte unter anderem enthalten ein Deckblatt mit Vorgangsart und Registrierungsnummer, Angaben zur zuständigen Diensteinheit, Angaben zum verantwortlichen MFS-Mitarbeiter und Personalien der beobachtenden Person, Begründung für die Eröffnung des Vorgangs, ja, Beobachtungsberichte, Berichte inoffizieller Mitarbeiter, Gesprächsprotokolle, Abhörprotokolle, kontrollierte Briefe, Fotografien und Lagepläne, Maßnahmenpläne, interne Einschätzungen, Zwischenberichte, Abschlussberichte und Entscheidungen zum Archivierungsvorgang. So, das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, da war nicht mal der Müll vor der Haustür sicher. Also wirklich wie in irgendwelchen Agentenfilmen muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Es gibt auch genügend Filme, die das jetzt dokumentieren oder wo man sich da so ein bisschen reinversetzen kann. Ich sagen muss, ach, es ist einfach unfassbar. Also ich meine, das war ja vor der eigenen Haustür, in der eigenen, im eigenen Haus, wo auch immer. Also schon wirklich extrem. So, die Dokumente wurden nicht in erster Linie gesammelt, um später einen neutralen historischen Bericht zu bilden. Also das auf gar keinen Fall. Sie entstanden als Arbeitsmaterial einer Geheimpolizei. Das MFS wollte damit Personen erfassen, überwachen, einschätzen und gegebenenfalls gegen sie vorgehen. Deshalb konzentrierten sich die Unterlagen häufig auf vermeintlich verdächtiges Verhalten. Private oder alltägliche Informationen wurden vor allem dann aufgehoben, wenn sie für eine Überwachung nutzbar erschienen. Eine Akte zeigt häufig nicht das gesamte Leben eines Menschen, sondern einen Ausschnitt, für den sich die Staatssicherheit dann interessierte. Tja, eine Person kann zudem in mehreren Akten vorkommen, in einer eigenen Personenakte zum Beispiel, in Berichten eines IM, in den Akten von Freunden oder Angehörigen. Also ich glaube, man musste damals auch aufpassen, wer ist dein Freund und wer ist dein Feind. Vielleicht war das manchmal auch ein und dasselbe, man weiß es nicht genau. Oder in Beobachtungsberichten, in Unterlagen verschiedener MFS-Dienststellen. Und um einen Fall vollständig zu untersuchen, reicht daher häufig eine einzige Akte nicht wirklich aus. Ergänzende Unterlagen können sich in anderen Vorgängen, Karteien oder Beständen befinden. Also das muss man sich dann überlegen, wenn man dann tatsächlich sagt, man möchte Einsicht nehmen. Vielleicht wäre das auch für diesen Podcast ganz gut, das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, sich mal eine solche Akte anzuschauen. Also ich könnte ja mir die Akte von mir selber anschauen, die es sicherlich gegeben hat, auch als Kind irgendwo. Weil man wurde ja sicherlich überwacht, wenn man wusste, die Eltern wollen ausreisen. Das wäre vielleicht mal eine ganz interessante Sache. Darüber muss ich tatsächlich in Ruhe mal nachdenken, aber vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Folge. Was natürlich auch eine super Möglichkeit wäre, also wenn es einen von euch da draußen gibt, der sagt, boah, ich habe einen spannenden Fall, was die DDR und Staatssicherheit und so weiter und so fort zu erzählen gibt, dann gerne auf Insta einfach schreiben, so dass wir vielleicht mal schauen können, vielleicht kann man darüber einfach mal ins Gespräch kommen, weil das ist schon interessant, wenn man einfach ein paar mehr beteiligte Leute hat, die einem aus erster Hand oder vielleicht von den Eltern, Großeltern oder wie auch immer was erzählen können. Also, wer was hat, gerne schreiben. Also um das Ganze auch nicht so so weit auszuweiten, weil ich glaube, man könnte da bis ins kleinste Detail darüber berichten, wie so eine Akte aussehen konnte, was uns im Endeffekt dann gar nicht viel bringt, weil es zu, wir können uns das, glaube ich, nicht gut vorstellen oder ich kann mir das nicht gut vorstellen, das muss man dann halt tatsächlich sehen, aber vielleicht ist noch ganz interessant zu sagen, wie die interne Sprache des MFS entschlüsselt wird, das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Thema. Das MFS verwendete seine eigene Verwaltungspolizei und Geheimdienstsprache und dazu gehörten dann Abkürzungen, festgelegte Vorgangsbezeichnungen, militärische Begriffe, politische Wertung, Tarnbegriffe, Decknamen und scheinbar neutrale bürokratische Formulierungen. Also nichts ist wirklich so, wie es schien. Diese Sprache diente zu mehreren Zwecken. Einmal halt die Arbeitsabläufe sollten vereinheitlicht werden, Personen und Vorgänge sollten kategorisiert werden und die Geheimhaltung und Abschottung sollten gewährleistet bleiben. Staatliche Maßnahmen konnten dann sachlich und harmlos erscheinen. Betroffene wurden sprachlich zu Objekten der Bearbeitung. Tja, Begriffe dürfen deshalb nicht immer nach ihren heutigen oder alltagstäglichen Bedeutungen verstanden werden. Also man muss das Ganze hinterfragen. Hier mal ein Beispiel. Bearbeitung konnte die intensive Überwachung und Bekämpfung einer Person bedeuten. Oder aber Zersetzung bezeichnete Maßnahmen, die Beziehungen, Ansehen, Selbstvertrauen oder berufliche Möglichkeiten eines Menschen beschädigen sollten. Dann habe ich tatsächlich noch gefunden, konspirative Wohnung. Das war eine Wohnung, die für geheime Treffen oder andere verdeckte Tätigkeiten genutzt worden ist. Ebenso wie feindlich negative Person. Damit war dann gemeint, dass eine Person eine politische Einstufung aus der Sicht der MFS sollte damit dargestellt werden. Oder der Begriff Abschöpfung bedeutet, dass gezielte Gewinne von Informationen in einem Gespräch abgeschöpft wurden. In Anführungszeichen ist das natürlich zu sehen. Ebenso wie operative Bearbeitung konnte Beobachtung, Kontrolle den Einsatz von IM oder anderen Maßnahmen umfassen. Also man hört schon, die Wörter klangen anders als das, was sie meinten. Also gleichzeitig ist das super interessant und spannend, aber auch ja schon sehr erschreckend, ne? Zur Entschlüsselung werden dann verschiedene Hilfsmittel herangezogen, also interne Richtlinien und Dienstanweisungen des MFS. Abkürzungsverzeichnis, Wörterbücher zur Staatssicherheit, Organisationspläne und Verzeichnisse der Hauptabteilung und Diensteinheiten. Also wenn man sogar für diese Geheimsprache ein eigenes Wörterbuch hat, dann weiß man, glaube ich, auch schon Bescheid. Und da muss man natürlich sagen, wenn man so eine Akten liest mit Wörtern, die eigentlich einen ganz anderen Sinn machen, ist dann die Frage, okay, wie lese ich das denn richtig? Also man muss dazu sagen, also die Rekonstruktion ähneln dann eher das Zusammensetzen eines Puzzles, würde ich meinen. Kein einzelnes Dokument enthält zwingend den vollständigen Ablauf. Und zunächst werden alle auffindbaren Unterlagen zu einer Person oder einem Ereignis zusammengetragen. Nur so kannst du dir dann einen guten Überblick verschaffen. Wie gesagt, alles Theorie, habe ich noch nie selbst ausprobiert, aber sehr interessant. Und darüber wird nicht nur nach dem Namen gesucht, sondern auch nach verschiedenen Schreibweisen, früheren Namen, Geburtsdaten, Decknamen, Registrierungsnummern, Aktenzeichen, Anschriften, beteiligte Personen, Orte oder auch zuständige Diensteinheiten. Also ich nehme tatsächlich an, dass es dann wirklich einer großen Recherche einfach bedarf, um für sich selbst, gerade wenn man, ich sag mal so, ungeklärte Sachen auch hat, die man rausfinden möchte, dann so ein vollständiges und, ich sag mal, annähernd richtiges Bild zu bekommen. Ich denke, auch dabei werden Fehler entstehen, weil man das einfach nicht mehr so übersetzen kann, wie es vielleicht damals wirklich gemeint war. Das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich denke, das alles zusammen macht so einen kleinen Einblick, wie das damals so ungefähr ablief. Ich bin halt der Meinung, man könnte damit wahrscheinlich wirklich eine ganze Staffel füllen und es gibt da noch viel mehr interessante Sachen. Also ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, wenn sich für mich nochmal ein neuer Fall auftut, den ich vielleicht durch Zufall entdecke, wo ich sage so, boah, darüber können wir nochmal reden, dann werde ich den für euch aufarbeiten und nochmal als eigene Folge machen, weil es einfach auch zur Geschichte dazugehört. So, aber ganz klar muss man auch sagen, also nicht jeder Ablauf kann vollständig rekonstruiert werden. Einfach weil fehlende Seiten, zerstörte Akten oder widersprüchliche Aussagen können eine eindeutige Antwort verhindern. Eine seriöse Aufarbeitung unterscheidet deshalb zwischen eindeutig belegten Tatsachen und wahrscheinlich zutreffenden Abläufen, Aussagen einzelner Beteiligter, Vermutungen und nicht mehr überprüfbaren Behauptungen. Die Rekonstruktion soll kein geschlossenes Bild erzwingen. Wenn die Quellen keine eindeutige Antwort erlauben, muss diese Unsicherheit einfach bestehen bleiben. Also gerade bei den Stasi-Unterlagen ist es wichtig, nicht die Vermutung der Staatssicherheit nachträglich als historische Wahrheit zu übernehmen. Also ich glaube, da muss man dann auch so ein bisschen vertrauen, was vielleicht die Familie berichtet, anstatt das zu glauben, was in den Akten tatsächlich vermerkt ist. Ich denke, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mit diesen Worten würde ich sagen, schließe ich das Thema Staatssicherheit tatsächlich für heute ab und beende die Folge hinter der Geschichte. Ich hoffe, das war das ein oder andere Interessante dabei. Für mich war es das definitiv, also das einfach zu recherchieren, weil man muss sich ja vorstellen, also ich bin ja kein Lexikon, was einfach nur was runterbetet, sondern ich schaue mir das auch an und gehe nochmal in Details. Man weiß vielleicht so oberflächlich Bescheid, aber man denkt dann, okay, darüber möchte ich noch ein bisschen mehr wissen. Und dieses Wissen versuche ich dann einfach mit euch zu teilen. So ist zumindest erstmal die kleinere Mittwochsfolge, die Hinter der Geschichte-Folge, aufgeteilt. Wie gesagt, wenn ihr interessante Geschichten habt oder einfach mal Anmerkungen, Fragen oder wie auch immer, gern über Instagram. Dort findet ihr unter was_bleibt_podcast tatsächlich die Instagram-Seite. Dort sind zu den Hauptfällen, manchmal auch zu den Nebenfällen, je nachdem, was ich halt finde, Zeitungsartikel, Foto oder auch mal einen kleinen Film, je nachdem, was ich woher bekomme. Und dann könnt ihr euch das auch anschauen und kommentieren, was auch immer. Gerne natürlich den Podcast bewerten, vielleicht ein kleines Like da lassen oder ich bin auch für Kritik offen, falls es irgendwas gibt, was man anders hätte machen können oder generell anders machen sollte. Auch das nehme ich gerne an. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine entspannte Woche und wir hören uns dann zur nächsten großen Sonntagsfolge wieder. Und bis dahin bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.